Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe des Kunstfunken, dem Podcast für Kunst und Kultur des Landes Steiermark. Mein Name ist Lydia Bismann und ich darf heute den Medienkünstler Andreas Zingerle bei mir begrüßen. Gemeinsam mit Linda Kronmann bildest du das Kollektiv Kairos. Ihr macht Medienkunst zu sehr ernsten und wichtigen Themen, aber es ist trotzdem immer lustig und spannend, wenn man sich mit euren Arbeiten beschäftigt. Du bist aber auch Geschäftsführer beim Verein Mur.at, aber dazu gleich. Jetzt einmal zu dir als Person. Du hast in Linz an der Kunstuni studiert und dort auch unterrichtet. Gewohnt und gearbeitet hast du aber schon an allen möglichen Orten auf der ganzen Welt und sehr interessanten Orten teilweise. Wie bist du zum Verein Mur.at gekommen und warum wohnst du jetzt wieder in Graz?
Ja, danke Lydia für diese sehr nette Einführung. Also zu deiner Frage, ich habe in Linz studiert mit Auslandssemester in Helsinki, wo ich auch die Linda kennengelernt habe. Und nachdem wir beide unsere Masterstudien abgeschlossen haben, haben wir uns dann nach ein paar Jahren entschieden, dass wir auch künstlerisch zusammenarbeiten können und haben das Künstlerkollektiv Kairos gegründet.
Was heißt Kairos eigentlich?
Die Grundidee war, dass es ja eine, also dass wir uns mit interaktiver und zeitbasierten Medien auseinandersetzen wollen, digitalen Medien, auch Installationen, installativ arbeiten wollen. Und da es sehr oft auch die Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk jetzt nicht nur temporär passiert, sondern auch nach Qualität gemessen wird. Und Kronos, wie du weißt, ist ja die Zeitmessung, so wie wir sie alltäglich verwenden und das eben eine Zeitabfolge misst. Und Kairos ist die Zeitfolge, wo man auch mehr auf eine qualitative Zeit eigentlich misst. Und wir haben uns gedacht, dass das vielleicht ein interessantes Wortspiel sein kann mit einer Referenz eben auf diese verschiedenen Definitionen von Zeit. Und in wie wir arbeiten wollen, ist eben, dass wir auf der einen Seite, dass es für uns einen Mehrwert bildet, künstlerisch tätig zu sein, aber eben auch für die Menschen, die sich mit unseren Arbeiten und mit unseren Workshops und Vorträgen, Vorlesungen, die wir machen, auseinandersetzen, dass die eben auch diesen qualitativen Mehrwert erfahren können. Mhm. Und so sind wir eben auf dieses Wortspiel mit Kairos gekommen und dadurch hat sich unser Kollektiv benannt. Genau. Wie wir zu Mur.at gekommen sind, das ist einfach durch die Open-Source-Kunstszene. Wir haben beide in Linz mit unserer Schwesterorganisation, also Mur.at, und es gibt ein Pendant in Linz dazu, es nennt sich Servus.at, ist auch ein Datencenter, das von sehr vielen Künstlern betrieben wird und die sich eben auch seit über 25 Jahren für das lokale Speichern von Daten für den Kunst- und Kultursektor und das Bereitstellen von freier und quelloffener Werkzeugen für Mitglieder einsetzt. Und ähnlich zu dem Verein Mur.at gibt es da eben Überschneidungen in Form von der Community, von dem Netzwerk an Künstlerinnen und natürlich Jogi und Reni Hofmüller hat man über das Medienkunstlabor, über Mur.at, über Festivals, die man dann gemeinsam besucht, sowie das Admits Radical Openness Festival in Linz kennengelernt und ja, genau.
Mhm. Man könnte die Arbeit, also jemand hat das einmal, die Arbeit von Mur.at als den Lebensnerv der freien Szene bezeichnen. Das ist ein sehr schönes Bild, da denke ich an neuronale Verbindungen, Synapsen, so Bilder aus dem Biologiebuch. Und Information natürlich, die ausgetastet wird. Kannst du die Ziele von Mur.at kurz beschreiben und auch erklären, was ihr täglich dafür macht?
Ja, also ich würde da noch eine weitere Definition dazu bringen. Und zwar hat in den Anfang der 2000er Jahre Winfried Ritsch der assoziierter Professor am IEM ist und auch ein Gründungsmitglied von Moor.at ist. Moor.at ist eine virtuelle Datenskulptur angesehen, Netzskulptur. Und ich finde das einen sehr schönen Begriff, auch wenn man jetzt die verschiedensten Mitglieder in Graz, in der Steiermark anschaut, die Services von Moor.at nutzen, E-Mail, Internet oder FTP-Speicherplatz für Webseiten, aber eben auch die Datenwolke oder verschiedene Tools, um kollaborativ arbeiten zu können. Alle diese verschiedensten Vereine und Organisationen, Einzelkünstlerinnen aus dem Kunst- und Kulturbereich benutzen diese Services, um ihre eigene künstlerische, kreative Arbeit machen zu können. Und diese virtuelle Datenskulptur, Netzskulptur, die Moor.at darstellt, wird eben ständig erweitert und ausgebaut. Auf der einen Seite von unseren Technikern, die die einzelnen Server aktualisieren, mehr Speicherplatz zur Verfügung stellen und Dinge am Laufenden halten, aber zu einem sehr großen Teil eben von den Mitgliedern und von den Mitgliedern, die dann ihren künstlerischen, kreativen Output wieder im Netz präsentieren können oder in Form von Ausstellungen und Lesungen eben die kulturelle Landschaft in der Steiermark bereichern.
Und wie viele Mitglieder habt ihr bei Moor.at und wer ist da alles dabei?
Also zum Beispiel? Ich möchte nicht alle aufzählen und exemplarisch welche nennen.
Nein,
ist
du
auch
musst
dir
keine Namen nennen, irgendwie. Aber du kannst ja Genres
aber
nennen.
Man kann die freie sagen, Szene die freie Szene ist genannt worden, sehr viele verschiedene Einzelkünstlerinnen, Projektgruppen, die sich finden, um temporär an einem größeren Projekt zusammenzuarbeiten, dann eben kleinere und größere Vereine in der Steiermark, in Österreich. Auf unserer Webseite gibt es eine volle Liste an Mitgliedern, kommen immer wieder mehr dazu. Ein paar sind dann auch inaktiv und sind dann ein paar Jahre nicht dabei, aber dann wieder doch, weil sie wieder ein neues Projekt machen und so. Also es ist immer im Fluss und es wird an verschiedensten Ecken und Enden immer weitergebaut und gemacht.
Genau, also die freie Szene, Künstlerinnen und Künstler brauchen Platz. Also wir sind ja alle im Netz täglich, das ist ja ganz ein wichtiger Arbeitsort für uns alle. Und ihr stellt Platz zur Verfügung für, also Serverplatz für, und dann ihr hostet die E-Mail-Adressen und die Webseiten.
Genau, Mailinglisten, dann die Wolke als Datenspeicher.
Was ist die Wolke?
Die Wolke ist eine Nextcloud-Instanz, wo man seine Daten speichern kann, kollaborativ arbeiten kann, verschiedene klassische Anwendungen wie Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentationen etc. machen kann. Es gibt einen BigBlueButton-Server, der eben als Alternative zu verschiedenen MS Teams oder Zoom oder dergleichen verwendet werden kann.
Und für Videokonferenzen.
Für Videokonferenzen, ja. Genau. Und so gibt es eben ein Gesamtpaket an verschiedenen klassischen Tools, die man alltäglich braucht und wo es sehr toll ist und schön ist, dass es Open-Source-Lösungen gibt, die man hier verwenden kann und wo man eben keine Fremdanbieter braucht,
genau,
die vielleicht Profile von einem erstellen oder diese Daten auswerten und so weiter. Also das ist halt eines der großen Vorteile, wenn man die Services von Moor.at nützt, dass man sich diesen Datenkraken und diesem Plattformkapitalismus zu einem gewissen Grad sehr stark entziehen kann. Genau.
Genau, aber ihr habt ja noch andere Vorteile, weil zum Beispiel, man kann ja sagen, dass der Serverplatz bei Moor.at regional ist. Kannst du das einmal kurz erklären?
Ja, bio, fair und regional, genau. Also wir haben unser Büro in der Leitnergasse in der Nähe von Augarten. Und dort ist auch der Serverplatz, wo eben ein Großteil der Daten gehostet wird. Und ja, insofern, wir haben immer wieder eben Veranstaltungen in der Leitnergasse auch und laden unsere Mitglieder ein, vorbeizukommen, sich die Räumlichkeiten anzuschauen, vielleicht auch den Serverplatz zu sehen. Und ja, es gibt immer wieder Überraschungen von Mitgliedern, die meinen, sind schon sehr lange beim Verein dabei und sehen jetzt zum ersten Mal, wie unsere Arbeitsumgebung ist und wo ihre ganzen Daten gehostet sind. Das ist normalerweise auch sehr schwierig. Je nachdem, welchen Anbieter man hat, ist es meistens nicht einmal klar, wo diese Daten gehostet sind. Geschweige denn, dass man die Räumlichkeiten besuchen kann oder wirklich einen persönlichen Austausch mit den Technikern oder der Geschäftsführung hat. Und ja, was natürlich noch dazu kommt, ist auch das künstlerische Jahresprogramm, was Murat hier macht. Also wir organisieren ein Artist-in-Residence-Programm, ein Worklab zu einem Jahresthema und haben auch immer wieder virtuelle Residences, wo wir Künstlerinnen einladen, die Serverinfrastruktur zu erweitern und mit ihren Tools und Werkzeugen zu bespielen. Und ja, da tut sich auch immer einiges von der künstlerischen Aufarbeitung von verschiedenen Themen.
Genau. Und es gibt aber noch andere Aspekte, also zum Beispiel die Serverräume. Server brauchen ja viel Kühlung, viel Strom. Die werden mit Ökostrom gekühlt, habe ich gehört. Und ihr habt ja so vereinsintern faire und ja, faire Arten. Und, also ihr habt Fairpay, ist ganz wichtig bei euch, ist im Jahre, also ja, ihr zahlt nach Fairpay. Genau, das.
Also es gibt verschiedene Ansätze, die wir bei Murat schon lange verfolgen, nicht nur seitdem ich da arbeite, seit 2020, sondern die schon mit dem Verein mitgewachsen sind. Das ist natürlich die Förderung von lokalen Anbietern. Das heißt, wir versuchen, wenn wir Material drucken lassen zum Beispiel, das an regionale Firmen zu vergeben und nicht sehr billig irgendwo im Ausland produzieren zu lassen. Und genauso ist es bei der Verwendung von Stromanbietern, dass man eben nachhaltige Energien setzt auf grünen Strom, Ökostrom und da eben versucht, einen guten, fairen Anbieter zu finden, um das Datencenter eben mit Ökostrom zu betreiben. Und ja, es geht eben auch weiter, dass man versucht, mit den Möglichkeiten, die man zur Verfügung hat, mit den Förderungen, die man zur Verfügung hat, die Angestellten und die Projektmitarbeiter, die man auch nach Graz bringt und einlädt, eine fairere Entlohnung zu geben. Das ist natürlich immer relativ. Du hast Fair Pay angesprochen. Das ist eine sehr wichtige Initiative, die hoffentlich auch auf Landes- und Stadtebene weitergeführt wird. Aber natürlich geht es auch immer um den Arbeitsaufwand, den man hat. Und ja, wenn man versucht, Fair Pay auf Teilzeit umzulegen, muss natürlich auch der Arbeitsaufwand dementsprechend sein.
Und wie viele MitarbeiterInnen habt ihr bei mu.at aktuell?
Also wir können zurzeit 4 MitarbeiterInnen bezahlen an Teilzeit. Das sind umgerechnet circa 68 Arbeitsstunden pro Woche. Und also es wird aufgeteilt auf 3 Personen, die 20 Stunden arbeiten und eine Person, die 8 Stunden arbeitet pro Woche.
Okay, und also ihr habt ja nicht nur, ihr stellt ja der freien Szene nicht nur Tools und Skills zur Verfügung, ihr macht ja auch Workshops, wo ihr den Leuten das beibringt, was ihr zur Verfügung stellt, aber dazu später. Es gibt ein Jahresprogramm mit Veranstaltungen, Teilnahme an Konferenzen, Hackathons und natürlich auch Partys, Ausstellungen. Habt ihr für das kommende Jahr schon ein Thema oder welche Aktivitäten stehen im Programm?
Also das kommende Jahr haben wir eine 25-Jahr-Jubiläum von Murat. Offiziell laut Vereinsregisterauszug ist es 1999 gegründet worden. Natürlich hat es im Vorfeld auch schon Treffen und das erste Aufsetzen von Servern gegeben und so. Insofern müsste man eigentlich jetzt schon zum Feiern anfangen und das bis nächstes Jahr fortführen.
Jetzt schon zum Feiern.
Genau. Ja. Da wir noch mit dem Jahresprogramm von heuer sehr stark beschäftigt sind, 10 Jahre Aaron Swartz, ein Internetaktivist, der vor 10 Jahren verstorben ist, da noch einige Screenings organisieren und auch eine Teilnahme an einer Netzkunstbiennale noch machen, haben wir gedacht, wir machen das nächstes Jahr und konzentrieren uns in diesem Jubiläumsjahr auf die Geschichte von Murat He, auf die Anfänge von Murat He. Den 2000ern hat es einige Network Communication Kongresse gegeben, die Murat He organisiert hat. Auch ein erstes PD Convention ist in Graz organisiert worden.
Was ist PD Convention?
PD ist ein Open Source Programm, dem man so visuell Blockprogrammierung machen kann. Und wird sehr stark in der experimentellen Musikverarbeitung verwendet. Und da hat sie im 2004 zum Beispiel eine erste internationale PD-Convention gegeben und auch eine sehr aktive PD-Community. Und die NCCs wurden eben biennal in den 2000er Jahren organisiert, wo man so für 48 Stunden im Dom im Berg verschiedenste Vorträge, Lesungen, aber auch Tests gemacht hat, wie man verschiedene Server aufbauen kann und Visuals dazu generieren kann, Party in der Nacht und am Vormittag ist wieder weitergegangen. Also was ich bisher gehört habe, war das eine sehr experimentelle und sehr wilde Zeit und unter anderem wollen wir diese Events und Veranstaltungen, die da stattgefunden haben, auch noch einmal uns genau anschauen, was da passiert ist, aber auch Mitglieder der ersten Stunde befragen und interviewen, was sie von Murat He noch, wie diese Anfangsjahre, wie sie die in Erinnerung haben. Es hat ja verschiedene Netzknoten gegeben, ich glaube an die 18 Stück in Graz, die an durch Murat He, durch gemietete Internetverbindungen von Murat He an das Internet auch angeschlossen waren und an die Server in der Leitnergasse. Und da hat es eben so wirklich ein virtuelles Netz gegeben, das sehr stark von Murat He verwaltet wurde. Und genau diese Anfangsjahre wollen wir genauer beleuchten und vermehrt auch mit Mitgliedern zusammenarbeiten und zu schauen, wie man diese, vielleicht eine neue Perspektive auf diese wachsende Netzkultur bringen kann und wie man vielleicht auch verschiedene Geschichten und Geschehnisse auch wieder einfangen kann und weitergeben kann.
Mhm. Und also ihr habt so circa 400 verschiedene Mitglieder beim Verein in der ganzen Steiermark. Wer kann bei euch bei mur.at Mitglied werden? Warum sollte man das tun? Und was muss ich dafür tun? Ihr habt ja eine sehr lustige, demokratische und faire Art und Weise, zum Beispiel euren Mitgliedsbeitrag einzuheben, was mir persönlich sehr gut gefällt. Magst du den vielleicht einmal kurz beschreiben?
Also man kann sehr einfach über die Webseite einen Antrag auf Mitgliedschaft ausfüllen und wird dann von unseren Technikern mit einem Benutzeraccount und mit verschiedenen Passwörtern und dergleichen ausgestattet. Warum man Mitglied werden soll bei Murat He, glaube ich, habe ich auch schon kurz erwähnt. Es gibt eben die Möglichkeit, freie, offene Tools zu verwenden für seine tägliche Arbeitsumgebung oder als seine tägliche Arbeitsumgebung. Man kann aber darüber hinaus auch zum Beispiel einen eigenen virtuellen Server haben, dort seine eigenen Tools und Programme laufen lassen und den selber administrieren. Man hat also sehr viele Möglichkeiten, selber künstlerisch kreativ arbeiten zu können, seine eigenen Services laufen zu lassen und weiß eben, dass diese Daten in Graz gehostet werden und nicht irgendwo. Es ist natürlich auch eine gewisse, also wir arbeiten mit einem solidarischen Mitgliedschaftsmodell. Das heißt, es gibt einmal im Jahr, so Anfang, Mitte Oktober, eine Ausschreibung an unsere Mitglieder, dass es wieder ein Förderungsziel für das nächste Jahr gibt und dass eben jeder eingeladen ist, sich daran zu beteiligen, um dieses Förderungsziel zu erreichen. Natürlich sind wir auch nicht von Inflation und Energiekrise irgendwie verschont und müssen daher auch unser Förderziel leicht anheben. Wir glauben aber, dass wir das immer in einem sehr fairen Rahmen machen. Und wie gesagt, ist es den Mitgliedern selbst, können sie selbst entscheiden, wie stark sie unsere Services nutzen und wie viel sie auch bereit sind, dafür zu bezahlen und auch imstande sind, dafür zu bezahlen.
Genau, und dieser Aufruf zum SOMIB ist ja wie so eine Art Versteigerung. Also Versteigerung stimmt jetzt nicht ganz, aber ihr ruft sie mal auf.
Hallo. Genau, also per E-Mail gibt es einen Aufruf, sich im Rahmen von diesem SOMIB an ein Gebot abzugeben. Und es gibt dann meistens 2, 3, manchmal auch 4 Runden, in denen man seine Gebote auch noch einmal überdenken kann, vielleicht auch etwas erhöhen kann. Aber meistens bieten alle Mitglieder, die meisten Mitglieder in der ersten Runde, geben sie schon ihr Gebot ab. Und da kann man schon eine sehr gute Tendenz erkennen, wie weit man noch, wie viel Geld noch fehlt im Endeffekt. Und ja, angelehnt ist das Ganze an die solidarische Landwirtschaft, an das Modell, dass man den Bauern schon vor der Ernte im Frühjahr, wo man weiß, wie viel Geld man circa zur Verfügung braucht bis in den Herbst, dass man da schon einen gewissen Betrag bezahlt, ohne vielleicht zu wissen, wie jetzt die Ernte wirklich ausfallen wird und ob es vielleicht ein zu heißer Sommer wird oder ein verregneter Herbst und ein Teil der Ernte vielleicht gar nicht so fruchtet, wie man sich das erhofft hat, aber man trotzdem schon im Frühjahr mit seinem solidarischen Mitgliedsbeitrag überhaupt das Arbeiten und das Wirtschaften von einer Landwirtschaft eben ermöglicht.
Genau, aber ihr gibt es ja auch so Rechenhilfen, wie man so, weil man sucht sich den Mitgliedsbeitrag quasi selber aus, man kann in mageren Zeiten auch ein Nullangebot stellen?
Genau, ja, also es ist natürlich möglich, ein Nullgebot auch abzugeben. Natürlich kann man nicht einen solidarischen Mitgliedsbeitrag mit lauter Nullgeboten führen. Also natürlich sind wir dann angewiesen auf die größeren Vereine oder die Mehrjahresförderungen haben und die einfach wissen, sie können kontinuierlich da ihre Beträge für uns bezahlen. Natürlich gibt es auch Einzelpersonen, die dann für ein Projekt nur das gebraucht haben oder einen Serverplatz brauchen und dann eher in ein Archiv umwandeln oder so. Also da gibt es immer, je nachdem, wie stark man es verwendet, aber wir gehen davon aus, oder als Rechenhilfe, als Ansatz kann man sagen, wenn man seinen Handyvertrag hernimmt oder einen Netzdienstleister, den man jetzt für Fernsehstreaming verwendet zum Beispiel, dann zahlt man da auch monatlich seine Kosten und daran kann man sich auch orientieren, wie viel bezahlt man fürs Internet, wie viel bezahlt man für einen Handyvertrag, wie viele Mitarbeiterinnen habe ich in meinem Verein, wie viele Benutzerinnen, und so kann man das dann auch multiplizieren und ja, kommt auf eine Zahl.
In der Leitnergasse, wo ihr auch zu Hause seid, gibt es auch Platz für Artists in Residence. Also eine Wohnung für KünstlerInnen, die dort 2 Monate lang in Graz wohnen und arbeiten können und sich mit der ansässigen Szene auch vernetzen. Kannst du ein bisschen berichten, welche Projekte da schon entstanden sind, zum Beispiel in den letzten 2 Jahren? Und wie kommt sie überhaupt zu den KünstlerInnen?
Genau, also seit 2014 hat Murathe die Künstlerinnenwohnung in der Leitnergasse übernommen, wurde davor vom Forum Stadtpark initiiert und auch über lange Jahre hin betreut. Und wir stellen diese Künstlerinnenwohnung unseren Mitgliedern auch zur Verfügung als günstige Alternative zur Unterbringung von Gastkünstlerinnen. Selber nutzen wir die Wohnung, um eben kurzzeitig zum Beispiel unsere Artist-in-Residence-Künstlerinnen unterzubringen oder auch während des Worklabs, um Leute, die außerhalb von Graz kommen, eben dort unterzubringen. Für zwei Monate schreiben wir unser Residency-Programm aus. Heuer war zum Beispiel der Ricardo Chines, ein spanischer Künstler oder Journalist eigentlich, der bei Tactical Tech in Berlin arbeitet, zu Gast in Graz und hat zum Thema Do-it-yourself-Archivierungsstrategien sehr viele Mitglieder getroffen, mit ihnen gesprochen, wie so in der freien Szene archiviert wird, wie die Projekte dokumentiert werden, was machen einzelne Organisationen über weitergehend als die Dokumentation für Fördergeber, wie werden verschiedene Medien und verschiedene Arbeiten eben dokumentiert und was gibt es da für quelloffene, freie Softwareprogramme, die man da verwenden kann. Und das war dann auch im Rahmen des Worklabs, dass wir da die einzelnen Werkzeuge vorgestellt haben und verschiedene Mitglieder eingeladen haben, ihre Projekte und ihre Archivierungsstrategien da zu präsentieren. Und andere Arbeit vom letzten Jahr war zum Beispiel auch von einem spanischen Künstler zufälligerweise, der César Escudero Andaluz, der eine künstlerische Intervention im Metaverse kreiert hat und die aber dann auch in Graz während des steirischen Herbstes auch in einer Art Guerilla-Aktion-Performance im öffentlichen Raum gezeigt hat.
Genau, und er hat auch, also ich kann mich noch erinnern, dass wir mal ein Bild geschickt von seinen Kunstwerken, da gibt es so ein Skorpion, dann kann man, also so ein nachgebautes Insekt, das kann über dein Handy krabbeln. Kannst du das mal genau erklären?
Ja, also die Arbeit von César, die eben so kleine Bugs, glaube ich, nennt er sie, kleine Käfer genau. Und Krabbeltiere, die er mit so kleinen 8-Bit-Controllern gebaut hat, haben eben bewegbare Füße oder teilweise auch so Vibrationsmotoren drauf. Und er hat die gebaut mit dem Hintergedanken, dass man die auf sein Handy hinauflegen kann und die bewegen sich mehr oder weniger zufällig dann über den Bildschirm und lösen ganz verschiedene Interaktionsmuster aus. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine Webseite wie Facebook oder Twitter oder so hat. Und das ist eben diese, auf der einen Seite schaut es lustig aus, wenn so ein Tier über ein Tablet drüber kraxelt und sich komischerweise da bewegt oder springt oder so. Aber was halt im Hintergrund passiert, ist, dass das Tier ganz, also sehr viel so Rauschen erzeugt in dem Profil, was man hat. Und es ist ja die großen Plattformkonzerne eigentlich darauf angewiesen sind, ja sehr gute Datensätze von uns zu bekommen. Was liken wir, was kommentieren wir, in welchen Netzwerken kommunizieren wir? Und diese Bugs, die man eben auf den Displays positionieren kann, kreieren eben eine Art Rauschen und dass man vielleicht dann gar nicht mehr so genau sein Profil jetzt so genau quantifizieren kann und klassifizieren kann oder kategorisieren kann, sondern wenn man auch sein Telefon einmal auf die Seite legt, dass man die Zeit auch nutzen kann, um seinen elektronischen Bug einen gewissen Auslauf zu geben. Und genau.
Auslauf. Genau. Jetzt zu deiner eigenen Kunst, das ist ja eng damit verwoben. Also Kairos beschäftigt sich mit Themen wie Internetbetrug, Datenmissbrauch, Sicherheitslücken im Netz, aber auch Problem vom elektronischen Müll und zweifelhafte Recyclingmethoden. Eure Kunst ist sehr eng mit Recherche und Forschung verbunden, kannst du euren Zugang ein bisschen genauer erklären?
Ja, also wir versuchen in der Medienkunst, die wir machen, einen kritischen, hinterfragenden Blick auf die Verwendung von neuen Technologien im Alltag eben zu geben. Und oft ist unsere Herangehensweise damit verbunden, dass wir für lange Zeit einmal gewisse Recherchearbeit machen, teilweise auch Recherchearbeit vor Ort. Wie du gesagt hast, wir haben in verschiedenen Plätzen auf der Welt gelebt und haben vor Ort immer wieder auch Residencies, Artist in Residency Programme absolviert, um eben vor Ort mit den Menschen reden zu können, eben zu sehen, wie wird in Westafrika Elektroschrott recycelt oder ist das Problem der Internetkriminalität wirklich so massiv in den Internetcafés oder wie sind die Smart Cities in den Emiraten, was wird da gebaut, dann was wird da ausgetestet in verschiedenen Testbeds oder auch in Südkorea, wo ja einige Smart Cities gebaut werden und auch schon gebaut wurden. Wie reagiert die Bevölkerung darauf, die da in diesen Städten dann leben muss, leben darf, leben will? Und was gibt es da eben über die letzten 15 Jahre, was gibt es da für Änderungen? Wie haben die Pläne, die Originalpläne ausgeschaut? Oder wie waren die ersten Marketingkampagnen? Und wie schaut jetzt die Realität aus nach 10, 15 Jahren? Das waren zum Beispiel solche Themen, die wir uns in der Vergangenheit auseinandergesetzt haben. Und genau.
Genau. ich will es noch genauer wissen. Es gibt, in Westafrika war es sehr, das finde ich sehr spannend, habt ihr mal erzählt, da geht es um das Problem Daten, also elektronischer Schrott. Kannst du das Projekt vielleicht ein bisschen genauer erklären? Und ist es so, dass ihr immer direkt vor Ort hinfahrt, dort wohnt, um für eure Kunst zu recherchieren und zu arbeiten? Weil es ist ja sehr engagiertes. Oder funktioniert es nur dort?
Und es waren jetzt einige Fragen.
Ja.
Also das Projekt, was du ansprichst, heißt Behind the Smart World und ist eben entstanden 2014 während einer Artist in Residency in Ghana, in Westafrika. Und eigentlich haben wir eine Zeit vor Ort verbracht, um Internetbetrug, Internetkriminalität vor Ort uns anzuschauen und sind in der Recherche haben wir auch Agblo Broshi, eine E-Waste-Recycling-Stelle im Stadtzentrum von Accra, von der Hauptstadt von Ghana, besucht und sind dann auch draufgekommen, dass vor Ort dort die Leute nicht nur die einzelnen Computer und Haushaltsgeräte, die per Schiff aus Europa und den USA dort ankommen, versuchen zu recyceln, um eben verschiedene Metalle zu extrahieren. Da gibt es eben Kupfer von den einzelnen Kabeln oder teilweise auch Gold von den Pins, von Prozessoren, Es wird eben geschaut, was funktioniert noch, was kann man irgendwie recyceln, kann man Keyboards noch verwenden. Und wenn sie eben nicht mehr verwendbar sind, dann wird es eben zerlegt und in verschiedenste Ersatzteile irgendwie versucht weiter zu verkaufen. Und ein Aspekt, den wir sehr interessant gefunden haben, nicht nur die problematischen Arbeitsbedingungen vor Ort sich anzuschauen, sondern wir haben auch gehört oder gesehen, dass auf den Secondhand-Märkten Computer verkauft werden, wo schon nicht nur jetzt steht, das ist jetzt ein Laptop mit der und der Bildschirmgröße und so viel Festplatte, Speicher ist dabei und so, sondern ist auch dabei gestanden, welche Programme da installiert sind und in welcher Sprache die installiert sind. Und dass das eben größtenteils Computer sind, die noch funktionieren, wo vielleicht der Vorbesitzer gar nicht seine Daten gelöscht hat. Und die Originalprogramme, so wie sie halt weggegeben, weitergegeben wurden, halt dann noch installiert sind. Und in ein paar Artikeln und auch in Gesprächen haben wir gesehen, dass da auch versucht wird, aus den Daten eben Kapital zu schlagen. Eben, dass dann ein Rechner mehr kostet, wenn er ein neueres Betriebssystem installiert hat oder vielleicht noch Software installiert ist, die vielleicht jemanden dann interessieren könnte und deswegen er dann oder sie dann bereit ist, mehr für diesen Computer zu bezahlen. Und wir haben versucht, in dieser Elektromüllhalde Festplatten zu kaufen von den Arbeitern, die eben diese Computer zerlegen, die so quasi nicht mehr den Wert haben, jetzt da weiterverkauft zu werden, und haben dann in dem Projekt diese Festplatten zurückgebracht nach Österreich, versucht, Daten noch zu extrahieren, was bei unserem in unserem Fall sehr einfach war, weil wir auch einige Festplatten fanden, die eben nicht gelöscht waren und wo man gar nicht großartig diese Daten wiederherstellen hat müssen und so, was auch funktioniert hat bei ein paar Festplatten, aber es war eben einfach, man hat es angesteckt, sie waren nicht gelöscht, aber man hat zugreifen können auf sehr persönliche E-Mails, Programme, Texte, Fotos natürlich, mögliche Kopier- oder halt ja an Filmen auch und so. Und wir haben dann eine Gruppe an Künstlerinnen mit verschiedenen Hintergründen eingeladen, sich diese Daten anzuschauen und sie künstlerisch zu verwerten. Waren eben Soundkünstlerinnen dabei, visuelle Künstlerinnen, die auch mit Found Footage schon im Vorfeld gearbeitet haben und oder mit Archiven und also denen das ein bisschen an Zugang gehabt haben zur Archivrecherche auch und haben dann im Laufe dieses Projekts, was dann doch fast 2 Jahre lang gedauert hat, eine Publikation herausgebracht und dann im weiteren Sinne auch eben Ausstellungen organisiert und Art Workshops, wo wir diese Künstlerinnen eingeladen haben, gemeinsam diskutiert haben, was ist jetzt moralisch vertretbar, was macht man mit diesen Daten. Wir wollen Persönlichkeitsrechte auch wahren und trotzdem aber auf so dieses globale Datenleck irgendwie hinweisen, was es da gibt. Sehr viele von diesen Festplatten, glaube ich, oder Geräten auch, gelangen einfach über dubiose Umwege nach Westafrika und werden dort recycelt. Eigentlich gibt es in der EU Verordnungen, dass auch Geräte hier, die hier verkauft werden, auch in Europa recycelt werden müssen. Aber wenn man jetzt die irgendwie auszeichnet als Secondhand-Geräte und als Spenden für die dritte Welt, dann kann man die sehr wohl exportieren. Und ja, wie gesagt, sehr viele dieser Geräte, die dann vor Ort landen, in Westafrika zum Beispiel oder in Nigerien, sind gar nicht mehr funktionstüchtig und man hat somit sehr günstig Elektroschrott ist mal losgeworden und weiß dann, die vor Ort müssen dann eben damit umgehen können und ja.
Und bei eurer Arbeit spielt die Ästhetik ja auch eine große Rolle und jetzt ist ja sehr viel Denkarbeit auch, also ich kippe da immer so rein, wenn ich mich mit euren Sachen beschäftigt. Aber wie kann man eure Kunst jetzt sinnlich erfahren? Also kannst du vielleicht ein bisschen über die Ausstellung erzählen, die ihr zu dem Projekt gemacht habt? Da gab es ja so eine bestimmte Funktion, also Interaktion mit den Besucherinnen.
Also die Ausstellung war 2000, also eine Ausstellung war 2016 zum Beispiel beim Artmits Radical Openness Festival in Linz. Dann hat es auch eine weitere Ausstellung bei der Ars Electronica 2016 gegeben und 2018 eine Solo-Ausstellung in der Axioma Galerie in Ljubljana. Und wir versuchen immer, diese sehr komplexen Rechercheprozesse, die wir haben, über die man eben sehr gut reden kann, aber die dann manchmal auch nicht so direkt erfahrbar sind in einem ausgestellten Kunstwerk, in Form von Vorträgen oder so Artist Talks, eben auch unsere Recherchearbeit darüber zu sprechen. Teilweise publizieren wir auch so akademische Papers und präsentieren die bei Konferenzen oder schreiben eben so Book Chapters. Und was wir immer versuchen, ist Workshops auch zu geben, dass man zum Beispiel im Falle von den Festplatten aus Westafrika, dass man auch die Möglichkeit hat, sich die vor Ort anzusehen, selber schaut, was findet man auf diesen Festplatten und wir auch sehr transparent sind, eben in der Herangehensweise. Wir haben auch die einzelnen Künstlerinnen interviewt im Rahmen von diesen Workshops und Worklabs, um auch festzuhalten, wie sie darüber denken, mit diesen Daten zu arbeiten, was ihre eigenen Überlegungen dabei sind und dergleichen. Und da hat es einfach bei dieser Ausstellung verschiedene Positionen gegeben. Arbeit von Fabian Küfus war zum Beispiel eine Collage aus verschiedenen Browser-Bildern zu machen, eben die in der Browser-Geschichte so quasi gespeichert werden, wo man sehen kann, nach was hat diese Besitzerin dieser Festplatte gesucht im Internet, war auf sehr vielen Shopping-Webseiten und das ist eben eine Collage aus der Musik, die er gefunden hat, mit den Bildern herausgestellt, wo es eben sehr stark um diesen Konsumation und dieses geht. Künstler haben sie nachher eher versucht, die Ordnerstruktur als Audio, Kulisse, Soundkulisse irgendwie abzubilden, wo man vielleicht dann auch Rückschlüsse ziehen kann, ist die Person eher organisiert und strukturiert oder vielleicht auch ein bisschen chaotisch, weil Dinge irgendwo gespeichert werden oder so.
Das klingt lustig.
Es war der Versuch einer Annäherung auf seiner auditiven Ebene. Wir wiederum, unsere Arbeit war, dass wir von einer Festplatte haben wir sehr genau herausfinden können, wem die Festplatte gehört, haben auch aktuelle Social Media Profile gefunden, wo man dann sehen kann, ja, okay, die Fotos, die jetzt da 8, 9 Jahre alt sind, die passen mit dieser Person zusammen irgendwie. Und wir haben versucht, mit dieser Person dann auch Kontakt aufzunehmen und wollten der Person diese Festplatte auch zurückgeben, was leider nicht geglückt hat. Und somit ist es ein Paket mit unserer Geschichte, wie wir diese Festplatte gefunden haben und dass wir eben über ein paar Umwege, aber doch, es war nicht schwer, herausgefunden haben, wem die Festplatte gehört und dass wir das Paket eben gerne zurückschicken wollen mit dieser Festplatte an den Besitzer. Ist eben ein Objekt, ein Paket, eine Schachtel mit der Festplatte drinnen und mit diesem Brief, das wir aber nicht abgeschickt haben, weil wir es immer wieder wo ausgestellt haben. Und somit ist es auch ein Paket, das vielleicht in Zukunft mal abgeschickt wird. Und ja, also da war ein sehr spannendes Projekt, sehr unterschiedliche Positionen, was für die Teilnehmerinnen, aber auch für Besucherinnen interessant war, weil doch jeder dann auf einer anderen Ebene vielleicht angesprochen wird auch und im Rahmen der Ausstellung hat es auch immer wieder von Künstlerinnen, die daran beteiligt waren, kurze Impressionen gegeben, wie das für sie war, diese Festplatte zu bekommen und was sie sich dann gedacht haben dabei und was das eigentlich für Arbeit ist, sie da durch diese Datenberge irgendwie durchzuarbeiten. Und man weiß ja eigentlich gar nicht, was man sucht oder was sucht man eigentlich, wenn man von irgendjemandem eine Festplatte hat. Ne? Man will was Interessantes finden.
Man aber, will was Interessantes finden, ja.
Und was genau. Vielleicht eine Geschichte erzählt
genau,
oder so. Ne?
Genau.
Aber wo fängt man da an mit der Suche eigentlich? Ne?
Ja.
Und ist doch sehr, sehr, und wie weit fühlt man sich auch wohl dabei irgendwie? Und so, also es sind sehr viele Aspekte, die wo es sehr toll war, eben mit verschiedenen Künstlerinnen zusammenzuarbeiten und zu sehen, wie die damit umgehen. Genau.
Genau. Aber es gab ja da auch diese Ausstellung, wo ihr den Besucherinnen von der Ausstellung selber überlassen habt, ob ihr die Bilder, die ihr gefunden habt, ob die gelöscht werden oder ob eben was anderes damit passiert. Weißt du, was ich meine?
Genau, das war eine Arbeit von der Michaela Lakova. Die hat eine Installation, die sie in Bulgarien kreiert hat oder in Rotterdam kreiert hat. Sie ist selber aus Bulgarien. Hat sie adaptiert für unsere, auf unsere Gegebenheiten mit den Daten von den Festplatten aus Westafrika. Und sie hat in Bulgarien und in den Niederlanden auf verschiedenen Flohmärkten Festplatten gekauft und hat eigentlich eine sehr ähnliche Recherche gemacht, dass sie dann geschaut hat, was findet sie dort auf diesen Festplatten und wie kann sie das künstlerisch verwerten. Und in der Ausstellung hat sie eben eine Festplatte von uns bekommen aus Westafrika und sie hat ein Programm geschrieben, wo man auf drei Bildschirmen diese zum Beispiel Fotomaterial jetzt zur Verfügung, also angezeigt bekommt. Und der Besucher der Ausstellung oder der Besucher dieses Kunstwerks hat die Möglichkeit zu entscheiden, will ich dieses Bild online stellen oder will ich dieses Bild löschen? Und wenn man es löscht, dann wird es eigentlich nicht richtig gelöscht, sondern es wird auf dem ersten Bildschirm wieder angezeigt, dass ein Programm läuft, das jetzt diese Festplatte wiederherstellt, eigentlich die Daten. Also was auch zeigt, dass man eigentlich ganz schwer jetzt aus dem Internet was löschen kann, was genau. Dann wirklich nicht mehr auffindbar ist. Und vielleicht in einer halben Stunde ist dieses Bild, taucht dann wieder auf und einer der nächsten Besucherinnen steht vor der Wahl, will man jetzt dieses Bild online stellen oder eben nicht. Man kann es aber auch dann nicht wieder löschen, weil es wird dann irgendwann wieder hergestellt. Der zweite Weg ist, dass man es online stellt und das war auf ihrer Webseite ein Projektteil, wo man dann sich durch diese Galerie klicken hat können an sehr privaten Fotos, aber auch sehr allgemeinen Fotos, die eben auf dieser Festplatte gespeichert waren, genau.
Am 23.01.2023, sehr schönes Datum, habt ihr den Preis Outstanding Artist Award 2022 in der Kategorie Video- und Medienkunst verliehen bekommen. Es ist nicht überhaupt nicht euer erster Preis, aber als Staatspreis, der vom Bundesministerium verliehen wird, ist es schon ein sehr tragender und gehaltvoller Preis, nicht nur vom Namen her, also outstanding. Du hast mir mal eine sehr lustige Geschichte dazu erzählt, nämlich, dass du das Preisgeld verwechselt hast. Magst du das noch einmal erzählen und überhaupt erzählen, wie es zu dem Preis kam und wie es euch bei der Verleihung gegangen ist?
Also, wir waren natürlich sehr überrascht, dass wir dafür nominiert wurden, eben man wird von einer Jury nominiert, man kann sich gar nicht bewerben um den Preis. Insofern waren wir schon einmal überrascht, weil zu der Zeit haben wir gar nicht uns großartig beworben, verschiedene Preise oder verschiedene Ausstellungen oder dergleichen. Und genau, die Preisverleihung war in der Hofburg und war sehr schöner Rahmen natürlich. Durch die vergangenen Jahre der Corona-Pandemie hat es nie irgendwelche Preisverleihungen gegeben von dem Staatspreis oder von dem Outstanding Artist Award. Insofern war das ein sehr gediegener Abend mit den Preisverleihungen der letzten 4 Jahre. oder 3 Jahre, die dann in einem Abend irgendwie durchgezogen wurden. Und es hat eigentlich, haben sie, glaube ich, gesagt, auch am Anfang, es hat noch nie eben das von 3 Jahren alle Preisträgerinnen in einer Zeremonie Preise vergeben werden. Insofern war es sehr, sehr spannend, aus den ganzen verschiedenen anderen Kategorien die Künstlerinnen der letzten Jahre auch zu sehen. Und es waren doch über 400, 500 Anwesende. War sehr toll und ja, bombastisch, möchte ich fast sagen. Genau, also der Preis ist für uns sehr, sehr große Anerkennung und wir sind sehr stolz, den bekommen zu haben. Gerade in der Kategorie Medienkunst, wo man ja und auch in den Arbeiten, die wir in den letzten knapp 15 Jahren gemacht haben, ist es schon ja, eine tolle Auszeichnung, auf die wir sehr stolz sind und die uns natürlich auch einige Projekte ermöglicht, die wir in den nächsten Jahren umsetzen wollen.
Genau, aber wie war das mit dem Preisgeld? Du hast, ich finde das einfach so lustig.
Also es hat, glaube ich, eine Verwechslung gegeben von den E-Mail-Adressen und ich wurde sehr spät erst über die Preisverleihung und über das Datum der Preisverleihung und dergleichen informiert. Was als erster passiert war, ist, dass ich das Geld überwiesen bekommen habe, wo ich mir noch gedacht habe, ich habe jetzt gar nicht, also wir haben schon um welche Förderungen angesucht, aber das war ein anderer Betrag, also warum bekommen wir jetzt unser Preisgeld ein Preisgeld überwiesen. Und ich habe dann, ja, es hat dann einfach einige Zeit gedauert, um das irgendwie klarzustellen, dass das richtige Konto ist und dass das eben auch gewollt und gewünscht ist, dass wir dieses Preisgeld bekommen.
Ja, aber du hast ja gedacht, das ist die Corona-Hilfe, weil du den Nuller nicht gesehen hast zum Schluss.
Nein, hast du mir erzählt. Es kann auch ein Heizkostenzuschuss gewesen sein, oder so.
Das ist einfach so witzig. Aber jemand kriegt den Staatspreis und glaubt, das ist eine Corona-Hilfe.
ja, also es war auf jeden Fall, ja, es hat auf jeden Fall für Verwirrung gesorgt und war dann, es war in der Kommunikation war einiges sehr überworfen. Und wir haben dann, ja, wir haben uns natürlich dann umso mehr gefreut, wie das alles klargestellt war und wie wir gewusst haben, dass wir für das Jahr den Outstanding Artist Award bekommen haben oder bekommen werden. Ja.
Ja, schöner Preis. Gratuliere nochmal. Ah, genau, das ist angesprochen. Welche Projekte stehen bei euch bei Kairos als nächstes an? Womit beschäftigt ihr euch aktuell?
Also die Linda hat ihren PhD gerade abgeschlossen an der Universität in Norwegen, wo sie die letzten 3 Jahre im Bereich Digital Humanities keine künstlerische Forschung, sondern einen praktischen PhD im Bereich künstliche Intelligenz abgeschlossen hat. Diese sehr theoretische Auseinandersetzung mit einem sehr brisanten Thema hat sie in verschiedenen, also sie hat zwar einen künstlerischen Hintergrund, aber es war eben hauptsächlich Recherche, Schreiben, Publikationen machen und Interviews mit verschiedenen Künstlerinnen. Und da gibt es einige interessante Themen, wo wir einfach sehen, dass es da eine gewisse Lücke gibt und die wir eben mit unserer Arbeit versuchen zu schließen oder vielleicht sogar zu erweitern, weil man da ja auch hineinbohren kann und mehr Fragen aufwerfen kann. Und da gibt es ein paar Ideen, in die wir arbeiten wollen. Eine Richtung ist zum Beispiel, dass wir uns anschauen, wie wird die künstliche Intelligenz im Bereich der Jobvergabe und Jobvermittlung verwendet. Da gibt es speziell bei größeren Firmen, wo Personalabteilungen sehr stark darauf bauen, dass sie einfach eine statistische Auswertung von ihren Bewerbungen oder den ganzen Bewerbungen, den sie bekommen, auch haben. Und ein großes Versprechen ist, dass es da einfach zu mehr Fairness und mehr Gleichheit kommt durch die Verwendung von künstlicher Intelligenz. Und wir glauben halt, dass es vielleicht nicht so einfach ist und dass es auch schon komische Auswüchse annimmt, wie zum Beispiel das Entstehen von Consulting-Firmen, die speziell jungen Bewerberinnen zeigen, wie sie diese Screening-Prozesse, die von einer KI angewendet werden, wie man die austricksen kann, um eben dann vielleicht in dem Ranking, was erstellt wird, von Bewerberinnen dann doch besser dazustehen. Und wenn es da dann so dubiose Beratungsagenturen gibt, dann denken wir auch, dass das ja fast schon wieder eigene künstlerische Arbeit ist. Und auf jeden Fall ein interessantes Thema, wo wir auf der einen Seite mit Angestellten von Personalabteilungen reden wollen, auf der anderen Seite aber auch mit diesen Firmen, die uns anschauen wollen oder diese Software, diese KI-Software uns anschauen wollen, wie, nach welchen Kriterien wird da ausgesiebt und der Versuch gestartet, eben das perfekte Team zusammenzustellen oder Leute zu rekrutieren, die eben ganz gut in bestehende Strukturen hineinpassen und so. Das wird, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Projekt. Und genau, weitere Themenfeld, was wir bearbeiten wollen, ist im Punkt Health Tech, wo künstliche Intelligenz auch sehr innovativ und sehr vielversprechend eingesetzt wird, um zum Beispiel bei bildgebenden Diagnosen, wie zum Beispiel in der Krebsfrüherkennung, dass da KI eingesetzt wird, um eben so Bilder zu analysieren und um zu sehen, gibt es da bösartige Tumore oder nicht. Und das ist auch ein sehr boomender Industriesektor, wo sehr viel Geld reinfließt und wo die Versprechen sehr hoch sind. Und da wollen wir uns einfach auch anschauen, wie funktionieren diese Verfahren, aber wie werden sie auch zum Beispiel den einzelnen Patientinnen näher gebracht, dass es da Verständnis gibt, was mit ihren Bildern oder was mit diesen Aufnahmen passiert, wie die analysiert werden und was man sich daraus erhofft an Resultaten oder an Diagnosen. Genau.
Also weil die Bilder müssen ja zum Training für die KI benutzt werden. Also wenn jetzt
zur Verfügung gestellt genau, werden, ja. Einfach. Genau, ja.
Genau. Mhm. Ah, spannend. Okay, und jetzt abschließende Frage. In deiner Arbeit als Künstler, also wie du eben jetzt erzählt hast, in deiner Arbeit als Künstler und auch als Geschäftsführer bei moor.at kommen ja die gleichen Themen vor, aber sie werden ja irgendwie auch anders von dir behandelt. Als Geschäftsführer musst du halt organisieren, Logistik betreiben und kommunizieren. Das tust du, also Künstler kommunizieren auch, aber halt anders. Hast du manchmal das Gefühl, dass dich die Arbeit bei moor.at für deine Kunst inspiriert? Oder kann es sein, dass du dir manchmal denkst, ich hätte jetzt gerne ein bisschen anderen Input, um frische Gedanken im Kopf zu bekommen?
Gute Frage.
Also hemmt sich das gegenseitig oder befruchtet es sich, diese beiden Tätigkeitsfelder?
Ja, also es ist gar nicht so leicht zu sagen. Ich glaube, jetzt zum Beispiel von einer organisatorischen Perspektive und Seite her ist es schon sehr inspirierend zu sehen, wie kann man das Netzwerk von Moor.at in Graz, in der Steiermark, in Österreich, auch selber nutzen oder einfach zu sehen, was gibt es. Wir haben eben jahrelang im Ausland gelebt, sind seit 3 Jahren in Graz zurück und da ist die zu sehen, die Mitglieder und was die machen und so, das finde ich ganz spannend und das finde ich ganz befruchtend und interessant, da mehr Einblick zu haben. Von dem künstlerischen Jahresprogramm, was wir bei Murat organisieren und auch die Residencies, die organisiert werden, finde ich es immer wieder gut, die Jahresthemen zu sehen, wie setzt man die um, mit welchen Künstlerinnen und anderen Organisationen kollaboriert man, arbeitet man zusammen. Bei Einreichungen zu diesen Residency-Programmen kann man selber auch ein bisschen reflektieren, was würde man selber einreichen, wie würde man dieses Thema angehen. Es gibt aber schon eine sehr starke Trennung dabei. Also es gibt die künstlerische Jahresprogramme für Murate und dann gibt es das Künstlerkollektiv Kairos, das arbeitet. Und da gibt es komischerweise keine Überschneidungen. Es gibt insofern Überschneidungen, dass wir eben Open-Source-Programme nutzen und dass das für uns sehr wichtig ist in unserer Arbeitsweise. Und das natürlich für Murat hier auch sehr wichtig ist. Aber inhaltlich gibt es da sonst keinerlei großartige Überschneidungen. Ich glaube, das wäre auch ein gewisser Todesstoß an das Künstlerkollektiv Kairos, wenn man dann verschiedene Arbeitsinteressen mit eigentlich dieser freien Arbeit, wenn sie das dann so überschneidet. Und das schafft man sehr gut, bewusst zu vermeiden und auszuklammern. Genau.
Kannst du dir vorstellen, nur noch als Künstler zu arbeiten, oder?
Also, wie es wahrscheinlich vielen geht, sieht man ja auch den Alltag eines Künstlers oder eines Künstlerkollektivs und der besteht sehr oft nicht nur aus neuer Kunst zu produzieren und diese auszustellen und zu präsentieren, sondern die harte Knochenarbeit eines Künstlers, was auch selten an einer Kunstschule unterrichtet wird. Das ist ja das Schreiben von Förderanträgen, das ewige Thema. Und das ist halt, also wenn man dann zu einem Hauptteil nur mehr sich selbst administriert, ist halt, also die kreative Arbeit bleibt auf der Strecke irgendwie.
Ja.
Nur mehr als Künstler zu arbeiten, wenn das heißen würde, man konzentriert sich eben auf die Produktion von neuen Arbeiten, auf die Disseminierung und die Ausstellung von Arbeiten oder das Präsentieren auf verschiedenen Veranstaltungen, dann ja, sehr gerne. Aber sonst, ja, ist es ein Abwägen von wie weit will man im administrativen Sumpf untergehen, irgendwie.
Lieber Andreas, vielen Dank für das wunderschöne Gespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg, viele weitere Staatspreise und danke fürs Kommen.
Ja, danke fürs Gespräch.
Cut.
Das Pod, deine Podcast-Agentur.